weil bitter tonisiert, bitter regt den Stoffwechsel an, bitter macht das Herz froh, hat die Hildegard, heilige Hildegard von Bingen auch gesagt. Und da gibt's natürlich ganz, ganz wunderbare Pflanzen, sowohl für das ätherische Öl, wie dann auch als Tee oder als Urtinktur. Zum Beispiel der Rosmarin, ne, oder auch Angelika, die dann eben auch beide wirklich, ja, ganzheitlich den Körper unterstützen können und oft auch in der Rekonvaleszenz nach Infekten einfach wichtige Unterstützer sind, um wieder auf die Füße zu kommen.
Hallo, hier spricht Sabrina Herber von Vivere, der Schule für Aromatherapie und Aromapflege aus dem sonnigen, aber super kalten Hunsrück. Aber die Sonne tut richtig gut nach wochenlangem, trüben, dunklem, nicht seelenpflegendem Wetter.
Hallo, hier ist die Eliane Zimmermann, auch von der ganz super sonnigen und eiskalten Atlantikküste in Irland. Autorin, Podcasterin, Schreiberin und zumindest versuchende gute Laune-Verbreiterin.
Willkommen in unserem Podcast Aromatherapie für deine Ohren.
Ja, heute kannst du uns beim Dreierquasseln über die Schultern hören. Wir telefonieren nämlich heute mit einem ganz spannenden Gast oder um es auch den anderen Menschen recht zu machen, mit einer ganz spannenden Gästin. Und da gibt es also ganz, ganz viel zu lernen über den Tellerrand der ätherischen Öle hinaus. Aber ich glaube, erst kümmern uns wir mal um eins der vielen tollen Feedbacks.
Genau, wir haben nämlich so viele bekommen, dass es uns dieses Mal ein bisschen schwerer gefallen ist, zu überlegen, welches wir vorlesen. Aber wir versuchen immer mal wieder, auch die anderen auszukramen und vorzulesen. Liebe Sabrina, liebe Eliane, endlich kann ich euch beiden auch einmal eine tolle Erfolgsgeschichte erzählen. Ich höre euren Podcast oft beim Autofahren. Für mich sind sie wie ein roter Faden zu den ätherischen Ölen. Im Moment schwimme ich noch sehr in all den Informationen und suche meinen Weg. Nun zu meiner Sandorn-Fruchtfleischöl-Geschichte. Mein Pferd entwickelte vor circa 4 Wochen eine Art Ekzem in der linken Nüster. Das fing ganz langsam an, wurde dann ziemlich unschön und auch schmerzhaft. Es gab entzündete und offene Stellen in der Nüster und die Tierärztin war ratlos. Da Hidalgos Vitalwerte, ich nehme an, das ist der Name des Pferdes, gut waren, haben wir uns darauf geeinigt, dass wir das Ganze beobachten und wenn es schlimmer wird, würden wir eine Hautprobe entnehmen, um dieses Ekzem in Anführungsstrichen oder was auch immer es war, gezielt zu behandeln. Es wurde dann nicht schlimmer, aber die Heilung verlief sehr langsam. Unter der Kruste, die sich auf die entzündeten Stellen legte, kam teilweise gesunde Haut hervor, aber auch Haut, die immer noch entzündet war und auch große Ähnlichkeit mit Narben hatte. Zum Glück hörte ich auf dem Weg in den Stall den Podcast über Sandorn Fruchtfleischöl. Unterstützend bei Ekzemen und Narben, sanft und auch im Mund auf Schleimhäute anwendbar, hörte sich für mich genau richtig an. Und so las ich dann zu Hause im Buch Pflanzenöle von Ruth von Braunschweig, welche Öle ich als Trägeröl verwenden kann. In genau diesem Buch fand ich dann auch ein Rezept, das bei Ekzemen hilft. 50 Gramm Shea-Butter, 40 Milliliter Jojobaöl, 10 Milliliter Hagebuttensamenöl, 1 Milliliter Sandorn Fruchtfleischöl. Gesagt, getan, habe ich mein Pferd jeden Tag diese Mischung in die Nüstern geschmiert und sah täglich, wie sich die Haut erholte. Spannend war für mich auch, dass mein Pferd sich das Zeug ohne großen Widerstand hat in die Nase streichen lassen, als ob er gespürt hätte, dass es ihm gut tut. Ich erspare euch jetzt die ganze Bilddatei. Nur ganz kurz. Und dann haben wir Bilder bekommen zum Vergleich. Eins vom 8. Dezember, wo es wirklich gruselig aussieht. Und 5 Tage später kein Vergleich, fast abgeheilt. Ich bin überzeugt, dass das Sandorn-Fruchtfleischöl sehr zur Heilung beigetragen hat. Ich freue mich und bin sehr gespannt auf euer neues Buch. Herzliche Grüße aus Basel.
Es ist so nett. Also wir haben wirklich, glaube ich, einen Rekord an Sande- und Fruchtfleischöl-Feedbacks bekommen. Wir hatten nämlich noch eins, was wir jetzt nicht wörtlich vorlesen, nur als Hinweis. Und zwar war das eine Reaktion auf einen von uns vorgelesenen Feedback. Da ging es bei dem, was wir vorgelesen hatten, um eine ältere Dame, die nach einer kleinen Gabe Sande- und Fruchtfleischöl mit heftigem Durchfall reagierte und das dann nicht mehr nehmen wollte. Das aber eigentlich nötig gehabt hätte. Und darauf schrieb dann jetzt eben eine andere Zuhörerin, dass sie eine ganz extreme Reaktion auf Mikrospuren von Schimmel hat, also eine extreme Schimmelunverträglichkeit. Und sie merkt den Unterschied ganz, ganz sofort in ihrem Rachen, kriegt dann so ein kratziges, trockenes Gefühl im Rachen, wenn das Öl kontaminiert ist. Das heißt nicht, dass unbedingt Schimmel drin ist, aber dass vielleicht mal irgendwann eine Schimmelspore über die verarbeiteten Sanddornpflanzen geflogen ist. Manche Menschen spüren das halt, die sind eben so feinspürig sozusagen. Also das könnte eine Reaktion sein, darauf hatte sie sich bezogen und deswegen denken wir, mussten wir das jetzt auch noch kurz mitteilen, einfach so als Hinweis. Aber jetzt steigen wir mal so richtig in unser Telefonat ein.
Ich glaube auch noch, zu dem noch was zu sagen, da muss jeder für sich auch sein Produkt finden. Manchmal muss man verschiedene ausprobieren und das gilt nicht nur für Sande- und Fruchtfleischöl. Du hast auch so deine Lieblingsfirma, von der du das am liebsten nimmst. Das gilt fürs Olivenöl, das gilt fürs Mandelöl, das gilt einfach für viele Produkte, wo man selbst in sich hineinspürt, ob es passt. Ja, wir freuen uns heute auf unsere Gästin, auf die Nathalie, die sich gleich selbst vorstellt. Ich nehme mal noch gar nichts vorweg, sondern bitte dich jetzt, Nathalie, stell dich doch einmal vor und vielleicht schon mal einen Hinweis, was erwartet unsere Zuhörer und Zuhörerinnen heute von dir oder von uns, von unserem Gespräch.
Ja, vielen Dank für die Einladung, liebe Sabrina, liebe Eliane. Ich bin Nathalie Rosenhauer von Löwensprung, ein sehr langer Name tatsächlich. Ich bin Heilpraktikerin, Fachbuchautorin, bin niedergelassen in eigener Praxis in Buchlohe, das ist im Raum Allgäu, im schönen Bayern. Auch bei uns ist es sehr, sehr sonnig geworden zum Glück, aber eiskalt. Also wir hatten minus 9 Grad.
Mhm. Wir auch.
Das ist echt zapfig. Ich bin seit über 20 Jahren Heilpraktikerin und seit über 10 Jahren auch für die Firma Ceres tätig, die pflanzliche Urtinkturen herstellt. Und das wird ja unser Thema sein heute. Ein bisschen auch den Blick über den Tellerrand zu heben und zu schauen, was für wunderbare Möglichkeiten die Pflanzen uns bieten. Zum einen ja für die ätherischen Öle, aber auch für Urtinkturen und andere Zubereitungen.
Nathalie, jetzt vielleicht noch mal, bevor unsere Zuhörerinnen vielleicht abschalten, weil sie denken, naja, es hat ja heute nichts mit Aromatherapie zu tun und vielleicht kennen die Nathalie sich damit auch gar nicht aus. Aber so ist es ja eben auch nicht.
Genau. Zum Glück, und das ist wirklich eine meiner liebsten Therapieformen, bin ich Aromatherapeutin auch seit 2015 und kombiniere in der Praxis einfach die Aromatherapie und natürlich Pflanzenheilkunde, anthroposophische Medizin. Und das ist dann eine sehr, sehr schöne, sich total ergänzende Therapieform.
Deshalb werden wir auch immer wieder heute natürlich die Brücke zu den ätherischen Ölen schlagen. Es gibt Gemeinsamkeiten, was die Wirkung betrifft, der Produkte von Ceres. Es gibt aber auch Unterschiede. Und ja, dazu werden wir dich heute sicher viel fragen müssen.
Ja, ich war ja vor langen, langen Jahren, das habe ich vorhin nachgeschlagen, glaube vor 13, 14 Jahren, war ich mal bei Ceres, das ist relativ nah bei Konstanz, also an der Deutsch-Schweizer Grenze. Und ich hatte schon vorher einzelne Tinkturen gekannt und empfinde seitdem, sind diese ganz besonderen Tinkturen, über die du berichten wirst und die Besonderheiten zu anderen Tinkturen wirst du beschreiben, für mich sind die auch diese Brücke zu diesem Wahnsinn, dass die Leute jetzt hundertprozentige, also hochkonzentrierte ätherische Öle einnehmen. Und wenn jemand unbedingt meint, jetzt ein Lavendel einnehmen zu müssen, dann ist es für mich wirklich gut und sinnvoll, dass man dann die Ceres-Tinktur Lavendel einnimmt, weil das kann man machen und das ist alles gecheckt und das ist eine menschenfreundliche Dosierung, die einem nicht die Schleimhäute verätzt. Das finde ich so besonders und das war mit ein Grund, warum wir dich eingeladen haben, mit uns das mal so ein bisschen auseinander zu dividieren.
Ja, vielleicht beginnen wir mal mit einem Zitat aus eurem Buch. Das habe ich mir rausgeschrieben, weil ich finde das so passend für den Einstieg. Ich glaube, darüber kommen wir gut ins Gespräch. Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Zubereitung. Jede vermag wichtige Eigenschaften der Pflanze zu vermitteln, aber keine wird allen Eigenschaften gerecht. Wir erwähnen das ja auch ganz häufig in Bezug auf die ätherischen Öle. Die Aromatherapie ist ja ein Teil der Phytotherapie, der Pflanzenheilkunde und unterscheidet sich dennoch sehr von der eigentlichen Form der Pflanzenheilkunde. Das ist ja auch eins deiner Steckenpferde, die Pflanzenheilkunde. Und daran sieht man einfach schon, wie unterschiedlich die Inhaltsstoffe der einzelnen Zubereitungen sind. Erklär uns doch mal, was sind denn überhaupt die Ceres-Tinkturen?
Ja, gerne. Die Ceres gibt es jetzt seit rund 25 Jahren und es werden in erster Linie heimische Heilpflanzen verarbeitet. Und der Gründer der Firma Ceres, der Dr. Roger Kalbermatten und seine Frau, haben eben lange Zeit vorher schon geforscht mit den Heilpflanzen und haben festgestellt, dass die Dosierungen immer weiter angehoben werden mussten. Also in ganz alten Kräuterbüchern findet man eben noch niedrige Dosierungen, ne, von den verschiedenen Zubereitungen der pflanzlichen Mittel. Und wenn man mal guckt, dann sieht man eben, dass da teilweise bis zu 3x30, 3x50 Tropfen genommen werden mussten und immer noch müssen, je nach Hersteller. Und das war für ihn der Ausgangspunkt zu forschen, woran liegt das denn? Liegt es daran, dass die Böden ausgelaugt sind, dass die Pflanzen nicht mehr so viele Inhaltsstoffe entwickeln können? Und seine Erkenntnis war, dass es in erster Linie an der Form der Herstellung liegt. Je hochtouriger und je schneller verarbeitet wurde, desto mehr musste die Dosierung nach oben hin angepasst werden, weil weniger Kraft tatsächlich in der Zubereitungsform, in der Tinktur oder im Mazerat oder was man da auch immer hergestellt hat, enthalten war. Und das war für ihn dann wiederum der Grund, das Ceres-Herstellverfahren zu entwickeln. Und da hat er lange Jahre geforscht und hat die Mörsermühle entwickelt. Die hast du bestimmt dann auch gesehen, Eliane, genau, als du in Kessville warst.
Die ist klein, die ist erstaunlich klein dafür, dass man eure Produkte in jeder Apotheke kaufen kann. Dachte ich, meine Güte, so ein kleines Gerät könnte man sich notfalls auch noch irgendwo ins eigene Haus stellen.
Ja, das stimmt. Und das ist auch immer wieder, das geht vielen Besuchern so. Es gibt ja auch die Besuchertage in Kessville, wo man sich anmelden kann, wo man alle Betriebsräume sieht und eben auch die Mörsermühle in Aktion. Es gibt viele Besucher, die erstaunt sind. Es ist ein familiengeführtes Unternehmen und hat einen sehr guten Ruf, aber es ist immer noch überschaubar.
Genau. Ich habe auch gesehen, wie gezeigt wurde mit so einem super japanischen Messer, wie das Prinzip ist. Also ich denke, bei dieser Massenanfertigung für weltweit vorhandene Massenware, da wird einfach gequetscht und gemixert, was das Zeug hält. Und da kommt ja auch ganz viel Sauerstoff dann in das Produkt mit rein. Ich nehme an, dass dieses sorgfältige Schneiden und nicht Reißen, dass das wahrscheinlich ganz, ganz wichtig ist für die Pflanze und dann am Ende für den Menschen.
Absolut. Und das ist ganz besonders eben, das nennen wir so das Ceres-Herstellverfahren. Und da gibt es vier Säulen. Das eine ist die Ernte von Hand. Das heißt, bereits am Feld wird wirklich geschaut, welche Pflanze ist reif für die Ernte, weil sie gerade zum idealen Erntezeitpunkt eben aufgeblüht ist oder das ist ja für jede Pflanze auch nochmal eigens beschrieben. Und je nachdem, was man erntet von der Pflanze, gibt es auch unterschiedliche Erntezeiten. Die Pflanzen werden ja angebaut und alle, die angebaut werden, werden nach Bio- oder Demeter-Richtlinien angebaut. Es gibt ein paar Pflanzen, die werden in Wildsammlungen geerntet. Auch da wird darauf geachtet, dass es eben eine sehr gesunde Umgebung ist, in der man die Pflanzen erntet. Das sind die Bäume zum Beispiel oder der Augentrost Euphrasia, wo es wenig Sinn macht, die anzubauen tatsächlich. Und es wird sehr darauf geachtet auch, dass der Abstand vom Anbau zur Firma möglichst klein ist, sodass die Pflanzen ganz frisch zur Firma kommen. Dann werden die ganzen Laboruntersuchungen vorgenommen und dann wird gleich frisch geschnitten, das, was du beschrieben hast, Iliane, auch hier von Hand, damit der Kontakt vom Mensch zur Pflanze bestehen bleibt und man einfach auch bewusst sieht, was verarbeitet man denn da, ne? Und damit die Pflanze möglichst eben vital bleibt, frisch bleibt, da werden relativ große Stücke tatsächlich geschnitten. Also die sind im Schnitt so 2 bis 3 Zentimeter groß. Und dann geht es direkt in die Mühle, wo dann die Pflanzenteile mit der zuvor berechneten Mischung aus Alkohol und Wasser aufbereitet werden. Das ist eigentlich... das ist so ein Dynamisierungs-Vermahlungsprozess, wo am Ende dieses Mühlenprozesses und je nach Pflanze dauert das eine Viertelstunde bis zu 40 Minuten, hat man dann eine Art Pflanzenbrei. Das ist dann eben vermischt, das ist verkleinert und der wird dann nochmal abgefüllt in die Mazerationstöpfe, wo dann ein weiterer Auszug stattfindet. Und dann geht es auch dann, das ist dann der vierte Schritt, die vierte Säule der Qualität, wenn die Mazeration abgeschlossen ist, wenn das alles abgefiltert wurde, dann darf die junge Urtinktur, die bei anderen Herstellern in den Verkauf gehen würde, noch ins Reifelager für 2 bis 3 Jahre, wo sozusagen die junge Urtinktur nachreift. Und das merkt man ganz deutlich auch am Aroma. Da kommt dann eben dieses runde, harmonische, ausgereifte Aroma. Das entwickelt sich in diesen 2 bis 3 Jahren.
Das hört sich ja so ein ganz Keller an. Ja, es ist ja wirklich so ein ganz spezieller Keller. Ich durfte da auch nicht fotografieren. Ne? Also das ist fast so ein bisschen so eine mystische Transformation, die da noch stattfinden darf. Und in der heutigen Welt, wo alles schnell und viel Geld und bloß kein totes Kapital gilt, ist das natürlich aus kapitalistischer Sicht eine Verschwendung, die Sachen jetzt noch 2, 3 Jahre in die Dunkelheit zu stellen.
Ja, aus dieser Sicht vielleicht, aber wenn man sagt, man möchte wirklich ein ganzheitliches Arzneimittel herstellen, eine ganzheitliche Pflanzentinktur, dann macht das natürlich total Sinn, ne? Weil dann alle Wirkstoffe in dieser Urtinktur enthalten sind, die Pflanze anbietet und gleichzeitig auch die Dosierung eben entsprechend niedrig ist, weil die Urtinktur so kraftvoll ist. Und da haben wir dann eine durchschnittliche Dosierung für einen Erwachsenen von 3x3 Tropfen, maximal bei den meisten Urtinkturen 3x5. Und ich kenne tatsächlich niemanden in 20 Jahren Praxiserfahrung, der mehr als 3x5 Tropfen gebraucht hat. Eher weniger oft.
Wird diese gereifte Tinktur dann später nochmal weiterverarbeitet oder wird sie dann genauso genommen, um zum Patienten oder zum Kunden verkauft, gebracht zu werden?
Es gibt dann natürlich abschließend nochmal Untersuchungen, ja, und dann wird das abgefüllt, genau. Und wir haben ja um die 50 Mono-Urtinkturen, wo also nur eine Pflanze drin ist. Die werden direkt abgefüllt und für die Kompositionen, also die Mischungen, wo mehr als eine Pflanze darin enthalten sind, wird es dann eben entsprechend noch zusammengestellt, dann abgefüllt. Und es gibt ja auch ein paar homöopathische Dilutionen im Sortiment von Pflanzen, die man entweder nicht als Urtinktur nehmen darf oder wo sich auch gezeigt hat, dass die Urtinktur zu intensiv ist. Dann wird die im Anschluss eben an diese Reifezeit noch weiter verschüttelt und homöopathisch potenziert.
Apropos homöopathisch. Wir haben ja da immer so ein paar Menschen, die dann wahrscheinlich eher so einen Kamm kriegen, wenn sie Homöopathie hören. Was ist denn der Unterschied zu einem homöopathischen Mittel?
Ja, und das ist auch noch mal ganz spannend. Die Ceres stellt nach homöopathischem Arzneibuch her. Und das homöopathische Arzneibuch beschreibt einfach ganz viele Arbeitsschritte, ne? Auch die Teile der Pflanze, die verarbeitet werden dürfen, wann sie dann geerntet werden sollte, also zu Beginn der Blüte zum Beispiel. Dann gibt es dann diese Beschreibungen, dann eben auch vom Alkoholzusatz, was da verwendet werden muss, ne, wie hoch der sein sollte. Und gleichzeitig ist es natürlich so, die klassische Homöopathie arbeitet nicht mit Urtinkturen oder mit Tinkturen, sondern für die klassische Homöopathie ist das wie die Ausgangssubstanz. Und dann wird diese Urtinktur oder Tinktur einfach nochmal weiter potenziert, indem sie verdünnt wird mit Alkohol und dann verschüttelt wird und dann hat man eben die C- oder die D-Potenzen.
Also hier haben wir tatsächlich auch noch nachweisbar etwas drinne.
So Materie.
Ja. Genau, genau. Und das schmeckt man natürlich auch. Ja. Also wenn man so ein Fläschchen öffnet, dann hat man gleich das Aroma der Pflanze in der Nase und auch beim Einnehmen hat man ganz, ganz deutlich die sinnliche Wahrnehmung der Pflanze. Und das ist mit so das Besondere von der Wirkrichtung der Ceres-Urtinkturen, dass sie eigentlich die volle Pflanzenkraft beinhalten. Also man hat sowohl die stoffliche Ebene, ne, das, was man schmeckt, was man riecht, was man gegebenenfalls auch direkt spürt im Mund bei den bitteren Pflanzen, ne, hat man eben dann auch gleich die speichelanregende Wirkung. Man merkt manchmal dann auch nach ein paar Minuten, dass es anfängt, ne, im Bauch zu gurgeln. Also dass einfach die Verdauung angeregt wird. Durch die spezielle Verarbeitung bleiben aber auch die feinstofflicheren Wirkrichtungen der Pflanze erhalten. Also wir haben auch die Information mit drin. Das wäre das, was man in der klassischen Homöopathie hat, ne, womit man da arbeitet. Da sind die Stoffe ja weitgehend rausverdünnt. Und was bleibt, ist aber die Information, die wie ein Spiegel wirkt und sagt, Körper, regulier mal in die Richtung. Und das dritte Wirkprinzip, das wir bei den Ceres-Tinkturen noch haben, ist die Energie, also die Lebenskraft der Pflanze, die auch durch die schonende Verarbeitung enthalten bleibt.
Wie ist das bei den Ceres-Tinkturen und der Aromatherapie? Vertragen die beiden sich? Oder ist es so ähnlich wie die, ja, ich würde mal sagen, die ganz streng homöopathisch arbeitenden Therapeuten, die heute auch die Aromatherapie weitestgehend noch in Kombination mit der Homöopathie ablehnen?
Ich finde, das ergänzt sich wunderbar. Und man kann das ja auch sehr, sehr gut kombinieren, indem man sagt, man verwendet jetzt Urtinkturen für die orale Anwendung oder auch noch einen schönen Tee dazu zu geben aus den Pflanzen. Ja? Und dann die Aromatherapie ätherischen Öle eben entweder über die Raumluft anzuwenden oder über die Haut transdermal.
Super. Also brauchen wir da keine Bedenken zu haben, sondern können tatsächlich auch das gut kombinieren und ganzheitlich nutzen, weil das ist ja auch das, was wir ganz häufig sagen. Die ätherischen Öle sind toll, aber sie sind eben nicht für alle Anwendungen geeignet, beziehungsweise manche Menschen brauchen eben noch was obendrauf oder brauchen eine Kombinationstherapie aus verschiedenen Bausteinen. Also wäre das quasi ein gutes Element, ein guter Baukasten, Ceres-Tinkturen mit der Aromatherapie, mit der Phytotherapie gemeinsam anzuwenden.
Absolut, ja.
Wir haben ja auch ganz bestimmte Substanzen, haben wir halt nun mal nicht drin. Die sind nicht wasserdampfflüchtig und die haben wir nun mal nicht in ätherischen Ölen drin. Und jetzt gerade zu Beginn des neuen Jahres kommt wieder unser Lieblingsthema Leber so hoch. Für die Leber sind diese gern weggezüchteten und bei vielen Menschen verhassten Bitterstoffe wirklich super dringend und übrigens auch bei Krebserkrankungen. Eine der Ursachen ist mutmaßlich, also quasi dann eben indirekt auch durch das Versagen der Leber, dass die Menschen nicht mehr genug Bitterstoffe essen. Und die sind halt nun mal nicht in ätherischen Ölen drin. Da kannst du so viel schlucken und so viel erzählen, was du willst. Und da sind wir dann wieder bei solchen wundervollen Urtinkturen.
Ja, und gerade die Bitterstoffe sind eine so spannende Stoffgruppe, wo es ja auch viel Forschung gegeben hat und man festgestellt hat, dass wir nicht nur auf der Zunge oder im Bereich der Verdauung Bitterstoffrezeptoren haben, sondern eigentlich in fast allen Körpergeweben. Und da gab es unter anderem Studien an der Uni Freiburg von Professor Schemp. Ihr nickt. Ich finde es super spannend, ne, zu sehen. Und Bitterstoffe sind ja jetzt noch nicht mal eine einheitliche Stoffgruppe, wo man sagen kann, ja, die sind so und so und deswegen binden sie an die Rezeptoren, sondern die sind ja chemisch ganz unterschiedlich. Und trotzdem gibt es diese Rezeptoren auch in der Haut. Mhm. Und das ist zum Beispiel eine ganz neue Entwicklung, die letztes Jahr rausgekommen ist. Ceres hat die erste Spezialpflegecreme entwickelt und auf den Markt gebracht mit eben dem Frischpflanzenextrakt von Centaurium, dem 1000-Güldenkraut. Mhm. Und das ist eine Pflanze mit einem relativ hohen Bitterwert, wo man sieht, eben gerade trockene Haut oder ältere Haut reagiert da total gut darauf, weil die Bitterstoffrezeptoren in der Haut das Feuchtigkeitsniveau in der Haut auch regulieren können.
Ist das nicht großartig?
Da hat doch der Professor Schemp irgendwas mit Enzian damals entwickelt. Ja, so genau, auch so für neurodermitische Patienten, die ja sich häufig wünschen, sie schmieren was drauf und dann wird's besser. Aber ich glaube, das ist auch die Ceres-Tinkturen oder auch dieses neue Produkt, das sind keine Wundermittel. Man muss tatsächlich wahrscheinlich auch ein bisschen tiefer schauen bei solchen Geschichten, wie so oft.
Ja, absolut. Mhm. Also das ist natürlich ein ganzheitliches Geschehen und da muss man auf die Ernährung schauen, wie viel trinkt jemand, was gibt es sonst für Auslöser. Auch die allergische Komponente spielt ja oft eine wichtige Rolle.
Mhm. Wie viele Ceres-Tinkturen gibt es denn, Nathalie?
Wir haben aktuell rund 50.
Wow.
Und es wird aber auch immer weiterentwickelt und weiter geforscht mit neuen Pflanzen. Das hat halt aber auch immer einen gewissen eine gewisse Vorlaufszeit, ne? Gerade auch durch die lange Lagerung, wo man dann oft eben am Ende auch dieser Lagerzeit sieht, wie hat sich denn die Urtinktur entwickelt? Mhm. Ist das wirklich ausgereift, weil die Ceres einfach einen sehr, sehr hohen Qualitätsanspruch auch hat an sich. Und da kommt nichts auf den Markt, was nicht wirklich auf Herz und Nieren geprüft wurde.
Mhm. Wir werden auf alle Fälle unten im Text verlinken, sowohl die Bücher vom Roger Kalbermatten, die sind ja schon seit Jahren meine Bibel, aber das eine Buch gibt es jetzt sogar kostenlos als App. Also das versuchen wir mal zu verlinken, ob das funktioniert, wissen wir noch nicht genau, weil man kommt ja als App-Hersteller gar nicht mehr nach mit den ganzen neuen Betriebssystemen und so. Also gegebenenfalls probieren und sich helfen lassen oder ein anderes Betriebssystem, Handy verwenden. Also das wäre dann so das schnelle Nachgucken für unterwegs, weil wer sich noch nicht so gut auskennt, 50 ist eine recht große Zahl, plus dann noch die Mischungen. Das heißt, da ist es immer ganz hilfreich, wenn man sich so ein bisschen orientiert, was kann ich jetzt eben alles für meine Leber zum Beispiel nehmen, weil wir haben ja heute nur sehr begrenzt Zeit und es ist ein Thema, da könnte man mindestens 2 Tage, wenn nicht noch mehr drüber sprechen, aber wir laden ja auch immer ein zur Eigenverantwortung und dass man sich um sich selber kümmert und dazu gehört eben entweder ins Buch lesen oder 3 Bücher lesen oder zumindest mal in der App nachschlagen.
Wir haben uns auch im Grunde genommen entschieden, heute hauptsächlich über die Tinkturen zu sprechen, diese Urtinkturen zu sprechen, die auch ein Pendant in der Aromatherapie finden. Und natürlich schaffen wir auch die nicht alle, weil das ist schon eine rechte Liste. Also wenn ich es mal so überschauen würde, würde ich auch fast sagen, es sind fast 20 Stück, die wir aus der Aromatherapie auch kennen. Vielleicht magst du noch mal ganz kurz auch was dazu sagen. Wo können Menschen diese Urtinkturen kaufen? Beziehungsweise gibt es auch so eine grobe Richtlinie, wie wende ich die an? Oder muss ich unbedingt dafür einen Arzt oder einen Therapeuten haben, der mir sagt, das oder das brauchst du? Kann ich das grob selbst vielleicht auch abschätzen anhand oder mit Hilfe dieser App oder des Buches?
Ja, also die Urtinkturen sind frei verkäuflich über die Apotheken zu beziehen. Und also man kann natürlich sich auch eine kleine Hausapotheke zurechtlegen und einfach schauen, ne, was sind vielleicht so meine eigenen Schwachstellen. Die kennt man ja im Laufe des Lebens, ne? Dass man weiß, ja, ich muss vielleicht auf meine Leber einfach ein bisschen Acht geben. Also habe ich da mal meine Leberpflanze gerne zu Hause, damit ich sie griffbereit habe. Oder wenn man weiß, vielleicht hat man Kinder zu Hause, ne, die in den Kindergarten kommen oder in die Schule, dann macht es Sinn, ein paar Hustenpflanzen oder eine Echinacea daheim zu haben im Schrank. Und man sollte natürlich immer schauen, wenn die Symptome nicht besser werden, ne, innerhalb von einem Tag oder wenn das Fieber wirklich sehr hoch ansteigt, dann muss man natürlich zum Arzt gehen und das abklären lassen oder auch zu einem Therapeuten.
Ja.
Und oftmals, gerade wenn es chronische Erkrankungen sind, macht es schon Sinn, das auch mal ganzheitlich von einem Therapeuten oder von einem Arzt anzuschauen. Und es ist ja tatsächlich so, und das kennt ihr bestimmt auch, dass selbst wir Therapeuten für uns selber gar nicht gut das richtige Mittel rausfinden können.
Ja. Ja, wir fragen uns gerne mal gegenseitig, ja. Sabrina.
Ja. Oder machen uns darauf aufmerksam, was, wenn uns was auffällt, wo eine Dysbalance beim Gegenüber ist. Du könntest mal probieren, vielleicht. Ach, oder ich, ja, stimmt, da war ja was.
Oder ich brauche gerade mal wieder meinen Rosengeranienregen oder solche Sachen. Das kann man ja auch sich so gegenseitig als Freundinnen, als Familie, wie auch immer, selbst als Kollegen, könnte man vielleicht sagen, du, ich höre, du schläfst im Moment sehr schlecht. Ich kenne da so eine Ceres-Tinktur, die da unter Umständen helfen kann. Vielleicht war Valeriana und probier sie doch mal. Und da möchte ich auch gleich sagen, die wirken erstmal teuer, weil die kosten ja so um die Mitte 20 Euro für so ein Fläschchen. Dann denkt man erstmal, oh Schock. Aber wenn man, also ich nehme meist bei mir, ich bin ja so eine empfindliche, ne? Ich schaue ja eine Flasche Sekt an, dann bin ich schon halb besoffen und darf nicht mehr Auto fahren. Und so ähnlich ist es bei solchen Tinkturen. Also mir reichen meistens 3 Tropfen. 3x3 oder sogar nur 2x3. Das heißt, am Ende bin ich viel, viel billiger als bei anderen Tinkturen, wo ich ja mindestens 20 bis 25 Tropfen jeweils nehmen muss. Es wirkt halt am Anfang nur so. Und ich habe dann auch oft relativ schnell das Gefühl, oh so, ja, jetzt ist alles gut, jetzt brauche ich es nicht mehr. Und die anderen muss ich vielleicht 14 Tage, 3 Wochen oder so nehmen. Das heißt, nicht von diesem Preis täuschen lassen, weil da steckt eben, ja, wie du schon sagtest, Nathalie, ne, viel Handarbeit und viel, das darf man nicht falsch einschätzen, auch viel, auf Englisch heißt es Dedication, also Hingabe, ne? Also Liebe hört sich immer so kitschig an, aber ganz viel Hingabe und Respekt den Pflanzen gegenüber, was halt bei den meisten Herstellungen heutzutage leider nicht mehr zählt, weil es für Dedication, für Hingabe, da gibt es kein Geld.
Ja, das sehen wir ja auch in der Aromatherapie. Guck dir diese ganzen Massenproduzenten an. Wir haben ja darüber einen ausführlichen Podcast mal mit dem Franz Niederkofler gemacht von Bergila. Und der hat uns da Dinge berichtet. Da sind wir selbst ins Staunen, in die Atemnot gekommen, wie zum Teil auch in Frankreich mittlerweile Lavendel direkt in Containern auf den Feldern destilliert wird, indem einfach heißer Dampf in die Container geblasen wird. Das hat nichts mehr mit respektvollem Einfüllen in die Destille, mit Feststampfen, mit Temperaturmessen zu tun, sondern es geht nur noch um Massenware und dass da auch energetisch nicht mehr viel drinne ist, das brauchen wir, glaube ich, noch nicht mal den Menschen zu erzählen, die nur an energetische Qualitäten glauben, sondern das versteht, glaube ich, jeder, dass solche Sachen, das ist wie bei Lebensmitteln, einfach uns nicht mehr das liefern, was wir, unser Körper, unsere Seele einfach benötigen. Und von daher denke ich, ist das ein ganz großes Thema. Die Produkte sind sicherlich auch sowohl für akute Notfälle geeignet, als auch für längerfristige Anwendungen, wenn es zum Beispiel darum geht, dass ich einen Burnout habe oder sehr gestresst bin, dann nützt es wahrscheinlich nicht wie bei einem Husten, wenn ich das 3 Tage mache, sondern dann sollte ich auch einen längeren Zeitraum einplanen.
Absolut, genau. Und ja, das ist mit allen akuten Erkrankungen, ne, sollte wirklich innerhalb von ein paar Tagen dann auch so sein, dass man sieht, es ist deutlich besser geworden. Und dann kann man die Anwendung noch fortführen, ne, bis die Beschwerden wirklich ganz abgeklungen sind. Vielleicht noch 1-2 Tage darüber hinaus, dass sich das einfach nochmal stabilisiert. Und bei den chronischen Erkrankungen gibt es ja in der Naturheilkunde auch die Faustregel, dass es oft ungefähr so lange braucht, bis der Zustand sich wieder komplett zurückgebildet hat, wie er gebraucht hat, um sich zu entwickeln.
Ja.
Jetzt muss man sagen, zum Glück geht es oftmals schon deutlich schneller. Ne? Gerade wenn ich als Patient auch das Bewusstsein habe, ich möchte da was ändern. Ich passe vielleicht auch meinen Lebensstil an, wenn ich weiß, es gibt da bestimmte Dinge, die ich umstellen sollte, ne? Sei es Ernährung, sei es Bewegung, gibt es ja die unterschiedlichsten Bereiche, die da oft wichtig sind und mit reinspielen. Und ja, von der Dosierung her ist es bei den chronischen Erkrankungen einfach nochmal wichtig, dass man da einschleicht. Also dass man da auch nicht unbedingt mit 3x3 Tropfen dann anfängt, sondern vielleicht mit einmal am Tag 1 bis 2 Tropfen. Na, je nachdem auch, wie die eigene Konstitution geprägt ist. Also wenn ich jemand bin, der sehr schnell reagiert, wie du das gerade beschrieben hast, auch Eliane, ne? Du bist da sehr offen, du reagierst schnell auf unterschiedliche Einflüsse, dann wirst du auch da immer noch eine niedrigere Dosierung brauchen, damit du da ideal versorgt bist.
Wie sieht es, das ist ja eigentlich auch wieder eine Parallele zur Aromatherapie, dass wir es ebenso machen und eine längere Anwendung empfehlen bei chronischen Geschichten, aber da auch eine niedrigere Dosierung wählen und bei den akuten Sachen wirklich auch mal ein bisschen höher in der Dosierung zu gehen und das ad hoc auch schnell anwenden zu können. Und wie sieht es, da habe ich noch eine Frage, weil die wird kommen, da bin ich von überzeugt. Es sind ja alkoholische Tinkturen. Wie sieht das aus bei Kindern?
Genau, es sind alkoholische Tinkturen. Dadurch, dass man von der Dosierung her so wenig einnimmt und bei Kindern ist es noch mal weniger. So als Faustregel für die Einnahme bei Kindern kann man sich merken, ungefähr pro Tag so viele Tropfen, wie das Kind alt ist.
Oh, gute Regel. Ja.
Das heißt, bei einem 4-jährigen Kind wäre ich bei maximal 4 Tropfen am Tag. Mhm. Und die gibt man dann auch nicht auf einmal, sondern man würde dann vielleicht eben 3-mal am Tag einen Tropfen geben. Und was für die Einnahme auch ganz, ganz wichtig ist, ist, dass wir wirklich empfehlen, die immer in Wasser einzunehmen. Also nicht direkt auf die Zunge. Das ist einfach zu intensiv vom Aroma. Und die Wirkung ist umso ganzheitlicher, wenn wir die Tinkturen in Wasser einnehmen. Und ganzheitlich meint dann eben zum einen schon die körperliche Wirkung natürlich, aber auch aufs Emotionale gesehen. Und das war für mich, als ich als Heilpraktikerin vor über 20 Jahren auf dem ersten Ceres-Seminar war, so schön. Ich hatte mich bis dato intensiv mit klassischer Homöopathie auseinandergesetzt und war, also das war mein Weltbild, ne, dass wir Menschen nicht nur Körper sind, sondern auch Gefühle haben, mental, aber auch wirklich geistig, ja, auch unsere Erkrankungsthemen natürlich haben können. Und das finden wir in den Urtinkturen bei der Ceres eben auch. Und da gibt es dann die Analogie vom Wesen der Pflanze hin eben dann zu dem ganzheitlichen Prozess, den wir Menschen erleben. Und ne, das war für mich einfach wirklich wie ein Nachhausekommen, wo ich gesehen habe, da habe ich dieses ganzheitliche Prinzip und habe das vielleicht noch ein bisschen ganzheitlicher, weil eben über die stoffliche Komponente in der Urtinktur auch nochmal das Aroma dabei ist und auch der Körper noch direkter unterstützt werden kann.
Das hat mich auch sehr fasziniert, als ich mich jetzt ein bisschen mehr mit den Urtinkturen im Zuge dieses Interviews beschäftigt habe. Ich die Mariendistel-Tinktur, die nehme ich schon seit einigen Jahren auf Empfehlung von Eliane, weil ich bin auch so eine Lebertante. Mich trifft es da immer, wenn ich mich ärgere. Und was mich aber auch wieder fasziniert hat, was mir in der Aromatherapie zu kurz kommt, obwohl Eliane und ich das schon immer im Blick behalten und viele unserer Kolleginnen und Kollegen sicher auch, ist das Wesen der Pflanze. nämlich die Pflanze anzuschauen, wie sieht sie aus, in welcher Umgebung wächst sie, welche Nachbarn mag sie gerne, welche mag sie nicht so gerne, mag sie es eher heiß, mag sie es kühl, mag sie den Sommer, mag sie den Winter, mag sie eher die Nacht, den Tag, wie sehen die Wurzeln aus, wie sehen die Blüten aus. Und das kommt mir tatsächlich in der Aromatherapie oft zu kurz und wird auch nicht so gerne von den Menschen, die praktisch arbeiten, also sprich den Menschen, die direkt auch eine Wirkung erwarten, gesehen, dass wir uns diesem Thema widmen, weil das oft so ein bisschen in die, sagen wir mal so, in die esoterische Ecke gerückt wird, sich die Signatur der Pflanze anzuschauen. Aber ich finde es extrem wichtig und das gefällt mir an dem Prinzip hier sehr gut, dass es eine sehr wesentliche Rolle spielt.
Wesen, ne? Wesentlich und Wesen, das passt ja auch gut zusammen.
Wollen wir uns mal ein paar eurer Tinkturen ein bisschen näher anschauen? Ich denke, die Zuhörer und Zuhörerinnen sind sehr gespannt. Mir ist eine direkt ins Auge gefallen, die ich aber als Gegenpart in der Aromatherapie als ganz andere Pflanze kenne. Zum einen es sind quasi die Rescue-Tropfen der Ceres-Tinktur. Das ist die Geranie. Und in der Aromatherapie ist es das Neroliöl, was wir da nutzen. Und wir sprechen aber auch bei den Ceres-Tinkturen von einer ganz anderen Geranie als die, die wir so als Duft in der Aromatherapie kennen. Vielleicht magst du ein bisschen was zu der Geranie erzählen.
Ja, gerne. Also als Urtinktur wird Geranium robertianum verarbeitet. Der deutsche Name ist der stinkende Storchschnabel. Ja, das verrät schon, dass es definitiv nicht die Duftgeranie ist. Oder auch Ruprechtskraut wird sie oft genannt. Und das ist auch eine heimische, eigentlich altbekannte Heilpflanze, die aber in der modernen Pflanzenheilkunde eher gerade wieder so ein bisschen ein Revival erfährt. Also die war eigentlich in Vergessenheit geraten, mehr oder weniger. Und wenn die Zuhörer mal Lust haben, dann kann man die eben auch wirklich an Straßenrändern, in Wiesen, im eigenen Garten. Die wächst wirklich an ganz vielen Standorten. Und das Spannende ist, dass sie oftmals eben auch an so ein bisschen belasteten Standorten gerne wächst. Ja, also in Hinterhöfen, an Bahngleisen.
Friedhöfen, hier in Irland, ja. Friedhöfen.
Genau. Meine Kollegin aus dem Nordrhein-Westfälischen, die sagt da gerne schon mal usselig. Ne? Das sind so usselige Orte. Und auch wenn ich aus Bayern komme, finde ich usselig, ist klangmalerisch schon, ne, vermittelt da schon, das ist jetzt eben nicht was total harmonisch oder schön ist. Und es ist sie kann relativ klein bleiben, sie kann aber auch größer werden. Und es ist eine stark vom Blatt her eine gefiederte Struktur. Sie hat was ganz Zartes einerseits. Und gleichzeitig hat sie von der Pflanzenbeschreibung her aber auch eben wirklich eine bestimmte Kraft, sich auch an diesen Orten eben aufzuhalten. Und Roger und Hildegard Kalbermatten, die ja in den Büchern ganz stark die Signaturen der Pflanzen beschreiben, weil sie sozusagen als Bild dann dienen für die Krankheitszustände bei uns Menschen, haben eben auch beschrieben, dass die Pflanze wie diese Störfelder, die es da gibt, wo sie wächst, einfach transformiert und dadurch reinigt. Und sie scheidet das sozusagen aus, dann auch über diesen etwas strengen Geruch. Weil die Pflanze, wenn man sie sieht, anschauen, klar, aber Signaturen erforschen heißt eben auch anfassen und riechen. Und eben gucken, wo wächst sie und wie fühlt sie sich an. Und ich mag den Geruch ganz gerne, aber ich liebe Pflanzen. Ich glaube, es gibt ganz, ganz wenig Pflanzen, nur die ich ungern rieche. Aber da sagen schon viele Menschen, ja, also Wohlfühlriechen ist tatsächlich was anderes. Und das Ruprechtskraut ist auf der körperlichen Ebene sehr gut, um den Lymphfluss anzuregen, den ins Fließen zu bringen. Und es hat sich gezeigt, dass so dieses wieder ins Fließen bringen wieder verbinden, so die einzelnen Anteile in uns Menschen, also das Körperliche und das Seelische, das kann eben das Rupprechtskraut auch total schön unterstützen. Und das ist ja gerade, wenn wir einen Schreck bekommen haben, wenn wir eine schlimme Erfahrung gemacht haben, ne, dann ist ja das ganz oft, dass man wie den Atem anhält, dass man so zusammenzuckt.
In eine Starre gerät. Also genau. Es fließt eigentlich nichts mehr.
Genau, es fließt in dem Moment nichts mehr. Und da hat die anthroposophische Medizin auch ein ganz schönes Bild, dass durch diese Starre eben so die einzelnen Schichten in uns Menschen aus der Verbindung zueinander so gerückt werden. Und dann kann eben, ob man dann Neroli anwendet oder eben zum Beispiel auch das Rupprechtskraut, den stinkenden Storchschnabel, können diese Pflanzen helfen, diese Starre, die Blockade wieder zu lösen. Na, dann kommt man wieder ins Fließen und der Körper kann wieder regulieren.
Jetzt habe ich mal ganz, ganz spezifisch zu diesem Schock. Das ist ja etwas, da muss ich ganz schnell danach greifen ja auch. Also das ist jetzt nichts, wo ich dann auch einplane, da arbeite ich jetzt mal 3 Tage dran. Also ich meine jetzt der plötzliche Schock. Dann könnte, wie würde ich es dann einnehmen? Weil oft bleibt ja dann auch nicht die Zeit, noch eine Verdünnung, eine Mischung zu machen. Wäre es dann auch möglich, dass ich mir wirklich einen Tropfen auf die Zunge, unter die Zunge gebe in dem Fall?
Ja, also akut kann man das natürlich machen, dass man es direkt auf die Zunge gibt, wenn man es zur Hand hat natürlich. Was ich gern in der Praxis empfehle, ist sonst, dass man in einer akuten Situation Tropfen, 1, 2, 3, 5 Tropfen, je nachdem, auf ein Glas Wasser gibt und da dann einfach alle 5 Minuten, alle paar Minuten ein Schlückchen einnimmt.
Okay,
Was ich hatte auch spannend, so das Bild zu die, weil ich habe die Zinktur auch hier und dadurch, dass ich die hier in Irland so oft so auf und bei und an Friedhöfen sehe oder so uralten Mauern, wer weiß, was da verscharrt wurde vor 300 Jahren, habe ich auch so diese Assoziation quasi, wenn etwas in mir abgestorben ist. Ne? Ich habe irgendwas Furchtbares erlebt und ich habe das Gefühl, ich sterbe jetzt auch gleich mit oder so. Egal, Trennung, plötzlicher Todesfall, was auch immer. Dass da eben auch diese Hilfe ist zum Wiederauferstehen, weil die Pflanze, die hat ja auch diese Storchenfüße hat sie ja eigentlich auch, ne? Nicht nur den Schnabel, sondern sie hat so rote, stelzenartige Beinchen. Also sie ist manchmal gar nicht so auf der Erde oder in der Erde, sondern die steht irgendwie so ein bisschen ab, ne? Und die irgendwie, als würde sie einem helfen, doch wieder, ja, die Flügel wieder anheben zu können.
Ja, genau. Und das ist, die Pflanzen, zeigen uns so viel in ihrer Signatur und man könnte sich mit jeder Pflanze wirklich jahrelang beschäftigen und findet immer noch wieder was Neues, Spannendes. Mhm. Aber was du ansprichst, Eliane, gehört tatsächlich auch ganz wichtig zu dem Storchenschnabel dazu. Selbst wenn der relativ groß ist und ich hatte mal einen im Garten, der war wirklich, hat einen Umfang von einem 3/4 Meter oder so, also der war wirklich riesig. Aber wenn man unten reinfasst, ne, dann kann man den ganz, ganz leicht aus der Erde abheben, weil die Pflanze nur ganz schwach verwurzelt ist.
Ja.
Und man würde nie auf die Idee kommen, wenn man so einen großen Bestand sieht, dass die nicht tiefer in der Erde verwurzelt ist. Und was die Pflanze dann macht, ne, was du mit Beinchen beschrieben hast, ist, dass sie sich mit den oberirdischen Anteilen abstützt.
Ja.
Sie kann sich sozusagen selber den Halt verschaffen, obwohl sie nicht tief genug verwurzelt ist.
Stimmt.
Und das kann man auch wieder als Bild nehmen für die Wirkung dann, wenn man sie zubereitet, dass gerade in den Situationen, wo wir Menschen das Gefühl haben, wir sind nicht verwurzelt, eben weil wir einen Schreck haben, weil wir eine schlimme Erfahrung gemacht haben, da kann uns die Pflanze helfen, eben wieder in uns selber uns besser zu verwurzeln und dadurch ins Fließen zu kommen und diese ganzen Erfahrungen besser zu verarbeiten.
Du hast ja auch den Lymphfluss eben angesprochen und ich denke jetzt gerade wieder so in Kombination, Lymphfluss ist häufig ein Thema bei onkologischen Patienten, dass der Lymphfluss gestört ist, auch durch Operationen, durch Entfernung von Lymphknoten und so weiter und so fort. Und gleichzeitig ja auch ein Riesenschock, so eine Erkrankung zu haben, so eine Diagnose zu bekommen. Also hat man hier wieder auch so, ja, das ist wieder so eine ganzheitliche Sache. Ich unterstütze auf der einen Seite die körperliche Komponente und auf der anderen Seite mein Seelenleben. Und gleichzeitig könnte ich auch mit dem Gegenpart aus der Aromatherapie, der wohlriechenden Rosengeranie oder der Geranie, der Bourbon-Geranie, auch zusätzlich äußerlich auf der Haut natürlich den Lymphfluss unterstützen, weil die gilt wiederum in der Aromatherapie als lymphflussförderndes ätherisches Öl.
Was wollen wir mehr für die jetzige Zeit? Und dann auch noch im Winter und dann auch noch mit verstärkenden Krankheiten, die manchen Menschen jetzt wieder ganz besonders zu schaffen machen. Also ich habe so das Gefühl, dass die, also hier in Irland ist es eindeutig ein Unkraut, wird auch tot gespritzt. Was wollen wir mehr als dieses Unkraut, diese nachhaltige Pflanze jetzt zu verwenden, dass sie uns hilft, wenn wir in solchen Schockstarren und Ängsten, viele Menschen sind ja nach wie vor extrem verängstigt, und nehmen dann auch gewisse Maßnahmen einfach so unkritisch an, über ihr eigenes Seelenempfinden hinweg. Und da kann, denke ich, diese Pflanze wirklich ganz, ganz schön helfen. Insofern passt das ganz super jetzt zum Anfang des Jahres und zum Winter.
Wir haben auch so viele Menschen und Anfragen, auch ich in meinem kleinen Geschäft mittlerweile, mit Menschen, die ein Long-Covid oder eine Long-Impfung haben, wie auch immer, was es auch immer ist, wir wissen es nicht zu sagen. Könntest du uns vielleicht mal 2 oder 3 Urtinkturen nennen, die es auch als ätherische Öle gibt, die man bei solchen Beschwerden, Müdigkeit, Antriebslosigkeit, mitunter auch seelische Probleme, wenn man so lange einfach sich so schlapp fühlt, unterstützend, natürlich mit einem genauen Blick nochmal auf die jeweilige Person anwenden könnte oder wo die Betroffenen mal näher hinschauen dürften.
Ja, also das ist natürlich ein total komplexes Krankheitsgeschehen, ne, wo eigentlich auch noch ganz vieles im Unklaren liegt, auch von den Zusammenhängen her. Und umso wichtiger ist es da, dann echt immer sehr individuell zu schauen. Ne? Und Erschöpfung ist auch nicht gleich Erschöpfung. Bei dem einen hängt es ganz stark zum Beispiel mit der Leber zusammen. Dann müsste man da wirklich schauen, die Leber zu unterstützen. Bei dem anderen ist es mehr noch an das Kreislaufsystem zum Beispiel gekoppelt. Aber da spielt so viel zusammen, dass man in so einer Situation ja nach Möglichkeit wirklich einen ganzheitlichen Therapeuten oder Arzt aufsuchen sollte. Von den Pflanzen her sind es mit Sicherheit oftmals die bitteren Pflanzen und gerade auch die bitteraromatischen Pflanzen. Also diese Pflanzen, die so in die Richtung Amarum Aromaticum eingestuft werden können, die da sehr hilfreich sein können, weil bitter tonisiert, bitter regt den Stoffwechsel an, bitter macht das Herz froh, hat die Hildegard, heilige Hildegard von Bingen auch gesagt. Und da gibt's natürlich ganz, ganz wunderbare Pflanzen, sowohl für das ätherische Öl wie dann auch als Tee oder als Urtinktur. Zum Beispiel der Rosmarin, ne, oder auch Angelika, die dann eben auch beide wirklich ja ganzheitlich den Körper unterstützen können und oft auch in der Rekonvaleszenz nach Infekten einfach wichtige Unterstützer sind, um wieder auf die Füße zu kommen.
Ja, in der Aromatherapie ja auch die Angelika, die fällt mir da wirklich so ein, die so ein Standing auch hat irgendwie. Und wenn ich die Angelika bei Laien in meinen Kursen beschreibe, dann sage ich immer, das ist das ätherische Öl für Mut, Kraft und Zuversicht. Und das würde ja quasi auch zur Beschreibung der Urtinktur so ein bisschen passen, zu dem, was du gerade gesagt hast, sich zu erholen, wieder gestärkt zu sein, kräftig zu sein. Und wenn jemand die Pflanze schon mal gesehen hat, sie ist stark verwurzelt. Wir kennen das ätherische Öl aus den Wurzeln und wir kennen auch das ätherische Öl aus den Samen und sie wird riesengroß, obwohl sie so eine 2-jährige Pflanze ja nur ist. Im ersten Jahr hat man nur Blattwerk, im zweiten Jahr hat man den dicken, aber hohlen Stängel. Ja, der ist ja total dick, aber hohl, also sprich eigentlich nicht so stabil wie ein Baum oder ein Stamm und trotzdem er strebt so ins Licht, in die Zuversicht, in die Helligkeit, also dieses Wurzelöl und gleichzeitig auch ein Samenöl zu haben. Einfach total toll. Und wir nutzen es ja auch in der Aromatherapie, um unser Immunsystem so ein bisschen zu pushen, zu zeigen, du kannst das, du schaffst das, ihm so einen Anstoß zu geben in schwierigen Zeiten, wo man erkrankt ist oder sich wieder erholen muss.
Ja, absolut. Die Signatur der Pflanze ist immer wieder beeindruckend, egal wo man sie sieht. Und wir haben auch dann als, generell in der pflanzlichen Zubereitung haben wir dieses Verbindende auch einerseits, das Erdende, Ankernde, aber auch die Aufrichtung, die Pflanze uns zeigt. Ja, sie wird ja sehr groß und steht aber ganz aufrecht, streckt sich ganz stark in den Himmel hinein. Und sie hat auch in der Volksheilkunde eben viele Namen bekommen. Sie ist wirklich ein Polykrest über die Jahrhunderte in der europäischen abendländischen Medizin. Es wird auch Brustwurz genannt, wird auch Angstwurz genannt, weil sie eben auch da stärkend wirkt, aufrichtend und ist sicherlich eine ganz wichtige Pflanze auch für die jetzige Zeit und die Infekte, die jetzt auch mit Husten einhergehen. Aber auch eben dem emotionalen Thema von Kraftlosigkeit, Mutlosigkeit.
Ich sehe hier gerade noch, werfe ich gerade mal ein, weil das könnte eine Frage sein. Als ich bei Ceres war, habe ich eine Tinktur mir aussuchen dürfen und ich habe mir die Imperatoria ausgesucht und habe jetzt mal auf das Haltbarkeitsdatum geschaut. Wir haben damals gelernt, hält sich in Anführungsstrichen ewig, aber der Gesetzgeber muss was draufschreiben. Also bei mir steht jetzt 2015 drauf. Ich war 2011 da, 4 Jahre. Kannst du, glaube ich, bestätigen, dass man sie im Privatbereich schon länger nehmen kann als das aufgedruckte Datum, oder? Also privat. Das ist immer was anderes als in der Praxis oder im Krankenhaus.
Genau. Und jetzt muss ich wahrscheinlich ein bisschen aufpassen. Würden wir drei uns einfach privat auf einen Tee treffen?
Ja,
Könnte ich jetzt nicken. Und als Arzneimittelhersteller ist man natürlich einfach an rechtliche Vorgaben gebunden.
Genau.
Und dann muss man auch sagen, dass das zu beachten ist natürlich.
Ich würde das nie wegwerfen, das ist mir richtig, richtig heilig.
Aber wie bei homöopathischen Mitteln auch. Ich habe es schon mal erzählt, ich habe so einen ganz uralten Schatz von meiner Urgroßmutter von DHU. Die sind jetzt knapp 100 Jahre alt, in den Originalfläschchen noch. Ich weiß nicht, ich würde sie jetzt nicht nehmen, aber aus historischen Gründen würde ich sie nicht nehmen. Aber ich hätte jetzt keine Bedenken, dass ich mir damit den Magen verderben würde oder sowas. Ja.
Ja. Also gut ist immer natürlich dran zu riechen, ne, zu schauen.
Ja. Wie bei den fetten Ölen, wie man es bei den ätherischen Ölen auch immer tun sollte. Ja. Auch da gibt es sicherlich welche, die viel länger halten als auf der Flasche aufgedruckt ist.
Ja. Also ich rede dann eben auch gerne als Nicht-Heilpraktikerin und als praktische Irin. Man würde ja auch jetzt nicht einen guten, hochwertigen Wein wegschmeißen, nur weil da irgendein komisches Datum draufsteht. Im Gegenteil, manche dieser Produkte vom Whisky bis zu sonst was, die wären ja sogar besser, wenn sie über dieses dämliche, geforderte, völlig an den Haaren herbeigezogene Datum, wenn man die dann probiert. Ne? Das kann sein, dass sie dann sozusagen noch besser werden. Aber natürlich muss man sich als Arzt und Heilpraktiker und Hersteller leider an verrückte Angaben halten. Das ist ja wie die Hersteller von Salz. Ne? Die müssen ja auch aufdrucken, dass halt Salz verfällt. Und das ist so lächerlich.
Ich muss an so eine lustige Begebenheit denken. Mein Mann ist immer ein bisschen ironisch. Und wenn man den nicht kennt, dann ist man vielleicht damit überfordert hin und wieder. Wir waren in einem Restaurant und haben uns einen Wein ausgesucht. Und auf der Karte stand dann 2017. Das war, glaube ich, 2021 oder 2020. Und dann sagt mein Mann zum Ober, wir würden den Wein ja nehmen, aber der ist ja abgelaufen. Der Opa war völlig irritiert. Nein, nein, das ist der Jahrgang. Und mein Mann, ja, ich weiß, es war ein Witz.
Ja, ich meine, der Alkohol konserviert ja. Ich meine, wenn man ihn trinkt, nicht. Aber wenn man Rumtopf, Rosinen oder so in Alkohol einlegt, ne, das konserviert und hält ja im Grunde genommen auch ewig, wenn jetzt nicht noch Schimmel oder was mit reinschlüpfen konnte. Also ja.
Nathalie, was auch ein ganz großes Thema im Moment oder in den letzten Jahren, das ist Herpes. Wie sieht's da aus? Habt ihr da was in eurem Programm? Wir kennen ja aus der Aromatherapie zum Beispiel die Melisse. als heimische Pflanze, die sehr hilfreich bei Herpes ist, als ätherisches Öl oder Hydrolat. Aber auch wir empfehlen häufig mal ein Johanniskrautöl in so neuralgische Mischungen zu machen, wenn es so um Post-Zoster-Neuralgien und solche Geschichten geht. Wie sieht's da aus? Habe ich da schon mit ins Schwarze getroffen?
Ich würde sagen, absolut. Absolut. Und Herpes ist eben auch dann die Frage, das ist ja eine chronische Erkrankung. Das heißt, da kann man akut natürlich mit Melisse arbeiten, mit Johanniskraut. Wenn das wirklich oft bei jemandem auftritt, macht es auch da Sinn, nochmal zu schauen, wo kann man denn da das Immunsystem unterstützen? Gibt es vielleicht auch emotionale Themen? Das ist ja auch häufig so, dass dann so ein Herpes ausbricht, eben wenn man irgendwie eine unangenehme emotionale Erfahrung gerade gemacht hat. Also der Klassiker ist, man ist irgendwo beim Essen, trinkt was und hat das Gefühl, oh, ist das Glas sauber, weiß ich nicht. Ne? Dann hat man so ein bisschen Ekelgefühl und prompt kommt es dann auch schon. Und drum würde ich akut auch auf alle Fälle an die Melisse denken, an Hypericum. Und wenn man sieht, das ist einfach echt ein Thema, dann da nochmal genauer hinschauen.
Wie sieht's denn aus mit den Nebenwirkungen beim Johanniskraut? Also das hören wir ja trotzdem immer wieder, obwohl es seit vielen Jahren auch von Professor Schemp allerdings widerlegt wurde, dass das Johanniskrautöl gar nicht diese starke Lichtempfindlichkeit für die Haut macht, wie befürchtet. Und dann kommt ja immer wieder die Geschichte, die wir dann auch immer wieder hören im onkologischen Bereich. Um Gottes Willen, Johanniskrautöl, das darf man während onkologischen Behandlungen, schulmedizinischen Behandlungen nicht machen. Was sagst du dazu?
Ich sage dazu auch, dass man eigentlich individuell schauen muss. Mhm. Und wenn jemand total sowieso schon licht- und sonnenempfindlich ist, dann muss der da natürlich noch mal ganz anders drauf achten, genau. Ne, als jemand, der vielleicht eh so von seiner Veranlagung her dunkle Haare, eine dunklere Haut hat.
Aber wie sieht es bei der Tinktur aus?
Bei der Tinktur? Es ist so, dass wir ja behördliche Vorgaben haben, die man dann auch damit angeben muss. Und unsere Erfahrung ist tatsächlich, dass man dann besonders aufpassen muss, wenn man das noch kombiniert mit einem anderen hochdosierten Johanniskrautpräparat.
Okay, was man innerlich einnimmt.
Was man innerlich einnimmt, genau. Mhm. Ich würde jetzt trotzdem davon abraten, sich mit Johanniskrautöl einzureiben und sich dann in die Sonne zu legen.
Ja, das muss man ja auch nicht.
Also ja, aber man staunt tatsächlich, was dann doch immer mal für Rückmeldungen kommen.
Ja, klar.
Leuten, die genau das tun und sich dann wundern.
Ja.
Und wenn wir da aber noch mal kurz uns die Signatur der Pflanze anschauen, dann wird das ja auch klar, weil das ist ja genau eigentlich ihr Wesen, dass sie die Aufnahme von Licht unterstützt. Das ist ja eine ganz sonnenhafte, eine ganz lichthafte Pflanze, die um Johanni herum blüht. Und das ist ja die Zeit, wo wir die längsten Tage haben, wo es in der Regel am meisten Licht gibt. Und wenn wir mit so einer Pflanze arbeiten, die uns unterstützt, mehr Licht aufzunehmen. Und auch die Zellen kommunizieren ja über Photonen. Da gab es ja auch verschiedenste Forschungen. Also das ist ein ganz zentraler Punkt eigentlich im Organismus. Dann macht es ja Sinn, dass wir auch dann, wenn wir mit Licht in Kontakt kommen, darauf anders reagieren. Ne? Und drum, es gibt genauso die Menschen, die überhaupt nichts merken davon und andere, die da wirklich schon bei einer geringen Dosierung dann feststellen, oh, da gibt's doch eine Rötung. Und vorsichtig sollte man einfach sein, wenn man im Vorfeld schon mal was Hochdosiertes mit Johanniskraut innerlich eingenommen hat.
Gibt es eigentlich auch eine Tinktur, die man unterstützend nehmen könnte bei Kindern, die zu Hyperaktivität oder Aufmerksamkeitsdefiziten neigen? Das sind so Fragen, die ja auch ganz häufig kommen, wo Eltern vielleicht eine Alternative zum herkömmlichen schulmedizinischen Produkt suchen.
Also gibt es auch unterschiedliche Pflanzen, an die man da denken kann. Eine der großen Pflanzen, die hilft, sich wieder zu konzentrieren, zu zentrieren, ist sicherlich die wilde Möhre, die das ja auch in der Signatur schon anzeigt, dass sie sich eben immer wieder auf den eigenen Mittelpunkt sozusagen bezieht. Das ist eine Pflanze, die man dann im Frühsommer und Sommer ganz schön sehen kann. Ist ja der Vorläufer auch von unserer Kulturmöhre tatsächlich.
Mhm.
Und auch da ist es wichtig zu schauen im Umfeld, ne, wie leben die Kinder, wie ist der Zuckerkonsum, wie ist der Medienkonsum.
Ja.
Also da auch einen guten Blick drauf zu haben.
Was hältst du von Melisse zum Beispiel auch für Kinder, die einfach ein bisschen zu Nervosität und ja zu einem nervösen Verhalten neigen?
Ja, absolut. Die Melisse ist ja eine sehr, sehr harmonische und ausgleichende Heilpflanze. Ist eigentlich die Summe aller Heilpflanzen. Und das ätherische Öl ist recht teuer. Ich finde, da gibt es aber schöne Produkte in der Mischung mit Lavendel, die man nehmen kann. Oder dann eben wirklich auch in einer feinen Verdünnung in Öl und auch als Tee oder auch als Urtinktur eben hat sie was sehr Sanftes, Beruhigendes, Ausgleichendes fürs Nervensystem. Und gerade Kinder, die eben viel wahrnehmen, die sehr empfindsam sind, wo man das Gefühl auch hat, man möchte wie so eine schützende Hand, ne, denen auf die Schulter legen. Die sprechen oft sehr, sehr gut auf die Melisse an.
Da haben wir so eine tolle Rückmeldung mal von einer Mama bekommen zum Melissenhydrolat. Wir haben in einer unserer Aroma-Mama-Magazine, wir verlinken das auch nochmal, einen größeren Artikel über ADHS geschrieben. Jane hat nämlich ganz viel recherchiert und über, ja, die bisher bekannten ersten Nebenwirkungen der ersten Generation von Ritalin-Patienten gibt es die ersten Erkenntnisse, was unter Umständen durch dieses Medikament ausgelöst werden kann. Neurodegenerative Erkrankungen stehen da im Fokus. Und wir haben dann so den Tipp gegeben in diesem Rezepte oder in diesem Aroma Mama Magazin von Melissenhydrolat doch einfach mal schluckweise im Wasser verdünnt auch wieder zu trinken. Und eine Mama hat sich so bedankt dafür. Sie hat gesagt, das ist das, was bei meinem Kind tatsächlich sofort eine Wirkung gezeigt hat.
Ja, die Melisse, so sanft sie auf der einen Seite ist, aber so wirkungsvoll kann sie sein. Ne? Also auch vom Körperlichen her schwerpunktmäßig eben zum einen Verdauung, nervöse Magenbeschwerden, nervöse Magen-Darm-Beschwerden, aber auch nervöse Herzbeschwerden oftmals,
ja,
ne? Wenn man einfach merkt, dass man schnell aufgeregt ist und dann mit Herzrasen reagiert. Und das muss natürlich alles ärztlich abgeklärt sein. Und trotzdem gibt es ja diese nervöse Beschwerdeform. Und da ist Melisse oftmals eine ganz, ganz tolle Pflanze, die eben auch als Hydrolat, schmeckt sie ja auch sehr, sehr fein, ne?
Ja, ja.
Und gerade jetzt als Hydrolat kann man sie ja innerlich einnehmen, aber auch dann mal als Auraspray verwenden und dann übers Riechen, übers limbische System auch gleich entspannt werden.
Du, ich habe noch eine Frage. Also ich denke mal, der Thymian, den habe ich hier auch noch so stehen, das ist auch ein typisches Mittel jetzt in der Erkältungszeit, vermute ich mal, so wenn Husten plagt, sowohl für große als auch kleine Menschen.
Absolut, genau.
Ja.
Thymian ist ja eine sehr ausgeprägte Wärmepflanze. Also das merkt man auch, wenn man ein Blatt pflückt von Thymian und drauf beißt.
Ja.
Der hat eben dieses würzige, aber eben wirklich gut wärmende. Und Thymian ist eine super tolle Pflanze, wenn man eben diese typischen Erkältungserkrankungen hat. Also sprich Erkältungserkrankungen durch Kälte. Vielleicht einen Zug bekommen. Ne, kalte Luft bekommen, aber auch wenn das so ein zäher Husten ist mit zähem Schleim, da spricht man in der chinesischen Medizin dann eben auch von einer Kälteerkrankung. Die haben ja nochmal andere Modalitäten, nach denen sie die Krankheiten so einstufen. Und da kann Thymian einfach durch Wärmen und durch die Wärme den zähen Schleim ein bisschen verflüssigen. Und vom Emotionalen ist es eben auch spannend zu sehen, dass so diese wärmende Qualität des Thymians eben einen Mangel an Aufmerksamkeit oder, ne, wir sprechen davon, cool zu sein, aber das ist auch nicht immer gesund, ne? Also Mangel an Zuwendung, Mangel an Aufmerksamkeit, vielleicht auch so ein bisschen Mutlosigkeit, wo man einfach das Gefühl hat, da braucht die Seele auch ein bisschen Wärme, ein bisschen Unterstützung, ne? Diese kräftige, wärmende Unterstützung des Thymians. Und die kann er da gut vermitteln. Und das ist spannend, gerade bei Kindern, gerade wenn das auch so chronisch ist, ne? Und man hat dann das Gefühl, da ist natürlich der Hustenreiz da. Und gleichzeitig ist es auch ein bisschen so der Schrei nach Aufmerksamkeit, ne?
Immer ja,
so. Das kann echt anzeigen, dass Thymian da eine gute Unterstützung wäre.
Erinnert mich deine Beschreibung des Thymians, erinnert mich jetzt unglaublich an die Duftkommunikation auch.
Oh.
Da ist, ist glaube ich, der Thymian ähnlich angesiedelt, was die Beschreibung betrifft. Mhm. Einfach auch total spannend und ich finde das auch so schön, wie toll die Kinder auf die Thymian-Wachswickel von Wachswerk reagieren. Also das ist einfach auch, und da ist die Wärme ja nochmal mit dem Bienenwachs quasi zusätzlich kombiniert. Einfach auch eine tolle Kombination. Apropos Kombination, vielleicht zum Abschluss noch die Frage. Es könnte ja sein, dass manche Menschen unterschiedliche Störungen, sage ich mal, haben. Ist es möglich, dass auch verschiedene Mittel miteinander kombiniert werden oder zu unterschiedlichen Tageszeiten eingenommen werden? Oder macht man das grundsätzlich bei den Zerestinkturen nicht?
Also wir empfehlen eigentlich nur so viele Urtinkturen wie nötig zu kombinieren.
Mhm.
Jetzt gerade, wenn man sagt, man möchte eben die eine Pflanze finden, die auf körperlicher und aber auch emotionaler Ebene passt, dann ist es total schön, mit dieser einen Pflanze dann zu arbeiten. Wenn man jetzt aber sagt, ja, man möchte vielleicht auch eine Ausleitungskur mal machen, ne? Das heißt, ich möchte gerne eine Pflanze haben für die Leber und eine Pflanze für die Niere oder für die Lymphe, dann kann man auch, ja, man sollte nicht mehr als 3 Urtinkturen parallel anwenden und die dann auch nicht zusammen mischen, sondern dann eben, wie du gesagt hast, schon einfach zu unterschiedlichen Tageszeiten zum Beispiel nehmen, dass man jetzt die Pflanze für die Lymphe morgens nimmt, die für die Niere mittags, für die Leber abends. Da kann man so ein bisschen auf die Organuhr schauen.
Guter Tipp, ja.
Oder tageweise, weil dann hat einfach jede Pflanze sozusagen den Raum, um zu wirken. Und gerade so das emotional-feinstoffliche, das sollte ja auch noch klar als Wirkung im Organismus ankommen. Das ist ähnlich wie wirklich, wenn man jetzt eine klassische homöopathische Therapie macht. Da gibt man das ja auch einzeln und lässt das erstmal wirken, bevor man dann noch was anderes dazu gibt.
Mhm. Ja, das ist nochmal, die Organuhr finde ich nochmal einen guten Tipp. Den findet man überall im Internet. Da braucht man sich jetzt auch erstmal für so einen groben Überblick kein teures Buch zu kaufen, sondern sich einfach mal anzuschauen, wann arbeiten welche Organe und zu welcher Tages- oder Uhrzeit kann ich die am besten unterstützen.
Genau.
Und ansonsten gibt es auch eben, muss man nochmal, haben wir vorhin, glaube ich, gar nicht erwähnt, ne? Das Buch ist natürlich ein Fachbuch, das große im Haug Verlag von euch. Und da kann vieles, vieles nachgelesen werden für Menschen, die schon so ein bisschen eine Grundahnung haben. Fachbücher erfordern halt immer so ein bisschen Grundwissen. Das heißt, gerne auch die Nathalie, den diesbezüglich unterstützen und das Buch kaufen.
Ja,
und es jetzt hier keine Werbeshow ist. Aber das müssen wir auch, das ist gerade in den letzten 2 Wochen unser Thema, Sabrinas und meins. Bitte jetzt nach so einer Sendung erst recht nicht kommen. Ich hätte da mal eine Frage und was kann ich bei X und bei Y tun? Bitte, bitte nicht. Wir haben es jetzt so oft schon gebeten und erwähnt und ich habe das Gefühl, es kommen mehr Fragen denn je. Wir sind A, keine kostenlosen Ratgeber, wir sind B, keine Ärztinnen und Heilpraktikerinnen und C, müssen alle, egal wie sie beraten, die müssen auch ihre Brötchen, ihre Versicherungen und sonst was zahlen. Wir geben hier, deswegen haben wir jetzt auch zusammen gemeinsam ein paar generelle Hinweise quasi gegeben, Ratschläge, aber für individuelle, ganzheitliche, auch die Seele betreffende Anwendungen, bitte wirklich zu den Fachmenschen gehen und wer im Süden Deutschlands ist, kann natürlich gerne einen Termin bei Nathalie in der Praxis machen.
Ja, unbedingt. Ich glaube, du machst sogar auch in speziellen Bereichen auch Online-Beratungen oder habe ich was Falsches im Kopf?
Ja, das kommt tatsächlich immer drauf an. Ne? Also manches kann man nicht online klären.
Ja.
Ja.
Manchmal kann man ja heutzutage auch eine Erstberatung live machen, wo man halt so ein paar ganz wesentliche körperliche Sachen abklopft, wird zumindest hier im Englischen gemacht und dann nimmt die Person Mittel ein oder verändert irgendwas im Leben oder so und dann kann man sich natürlich auch nochmal online treffen, also das zumindest hier im Englischen geht das.
Absolut, genau, so handhaben wir das hier in Deutschland auch. Und es gibt auf der Homepage von der CERIS auch die Therapeutensuchfunktion. Ah. Da sind Therapeuten eingetragen, die viel Erfahrung schon gesammelt haben mit CERIS. Da kann man dann einfach in seinem eigenen Umfeld praktisch schauen, wer da in der Nähe sitzt. Und ja, wir bieten ja Seminare an für Fachpersonen und auch einige für interessierte Menschen. Das heißt, da kann man auch auf der Homepage von der CERIS schauen, ob da was dabei ist, was einen interessiert.
Ja, super, die verlinken wir dann hier unten, da muss man nur noch draufklicken, muss man auch nicht mal mehr eintippen.
Das ist auch nochmal ein guter Tipp, dass wir unglaublich viele Informationen in unseren Shownotes stehen haben. Dort kann sich jeder wirklich auch einlesen. Im Grunde genommen könnten wir die mal alle zusammenfassen, das wäre schon wieder ein Buch. So ausführlich schreibt Eliane die wirklich, also das ist Elianes Part und sie steckt da echt viel Zeit und Mühe rein. Es müssen überall die Links rausgesucht werden, also schaut euch da einfach mal um. Ansonsten zu diesem Thema der Fragestellungen vielleicht auch an der Stelle nochmal, bevor wir uns auch dann ganz anständig verabschieden. Nochmal der Hinweis, dass in den Dezemberwochen verschiedene Quickfinder-Tabellen, Ratgeber entstanden sind zu dem Thema Erkältung, zu dem Thema Psyche und zu dem Thema Schmerz. Die können kostenlos, nicht umsonst, weil umsonst wäre ja, dann taugen sie nichts, sondern kostenlos auf meiner Homepage runtergeladen werden. Und ich habe mir da echt viel Mühe gegeben und viele Gedanken gemacht, wie können Menschen, auch Laien, anhand ihrer vorhandenen ätherischen Öle sich trotzdem, auch wenn Rezepturen was anderes zeigen, ihre Mischungen zu bestimmten Zwecken wie Schmerzen, Erkältungen, psychische Befindlichkeiten zusammenstellen, ohne Angst haben zu müssen, wenn eine Zutat fehlt, jetzt können sie die ganze Rezeptur nicht machen. Also da auch da lohnt es sich, genauer hinzuschauen. Und ansonsten gibt es die tollen Suchfunktionen, die müsste man nur nutzen. Und dann findet man wirklich zu fast allen Fragen, die wir bekommen haben, gab es wirklich auf unseren Seiten jeweils schon die entsprechenden Hinweise und Ratschläge und Tipps und so weiter. Also bitte, bitte, bitte nutzt das, damit wir einfach unsere Zeit für weiterhin die Podcasts und andere Dinge nutzen können, die wir euch dann auch wiederum kostenlos zur Verfügung stellen können.
Ja, dann sage ich an dieser Stelle mal Tschüss und gebe dann das Schlusswort an euch beide.
Ja, und ich möchte das allerletzte Schlusswort der Nathalie überlassen und möchte noch an der Stelle darauf hinweisen, dass wir einen neuen Partner in unserem Online-Shop haben, nämlich die Bahnhof Apotheke in Kempten. Wir werden jetzt auch eine relativ große Auswahl an Produkten der Bahnhofsapotheke haben. Also wer in unserem Shop bestellt, der kann auch zukünftig seine Mischungen, die er aus der Bahnhofsapotheke kennt, vielleicht auch mit bei uns schon mitbestellen oder sich mal mit diesen Produkten vertraut machen. Ich kenne sie seit fast 30 Jahren, habe sie als junge Mutter sehr geschätzt, insbesondere da, wo ich noch nicht so viel Ahnung davon hatte, wie mische ich denn eine Salbe oder ein Öl für mein Kind zusammen und es große Unsicherheiten gab, konnte ich mir da gut helfen und fand ganz besonders die Engelwurz-Salbe oder das Engelwurz-Balsam immer sehr hilfreich in Schnupfen und Erkältungszeiten. Da sind wir wieder bei der Angelika-Wurzel und meinem kleinen Anton, der sie so liebevoll Engelfurz-Salbe nannte und der heute den Duft noch so sehr liebt. Also ihr seid herzlich eingeladen, euch diese Kategorie anzuschauen. Die Antje ist dabei, die füllt und füllt und füllt.
Und ich verlinke.
Und Eliane verlinkt es nochmal. Und an der Stelle bedanke ich mich auch für eure Zuschriften, eure immer willkommenen Feedbacks und eure Unterstützung. Und wir hatten gerade so eine schöne Spende, da stand so ein netter Satz drunter, Iliane. Ich muss den noch mal kurz raussuchen. Ich glaube, ich habe ihn dir gerade eben geschickt.
Hast du ihn mir geschickt? Da kann ich gerade
genau, ich kann auch noch mal gucken. Und zwar stand bei der Spende,
Pflege des Wissens, ne?
Für die Pflege. Spende zur Pflege des Wissens über die Aromatherapie. Fanden wir total nett, diese Beschreibung. Herzlichen Dank dafür. Ja, Nathalie, dann bedanken wir uns von ganzem Herzen für deine Zeit und für dieses tolle Interview und den Einblick in die Produkte der Firma Ceres. Und ich hoffe, dass wir viele Menschen ein bisschen, ja, anfeuern konnten oder ihnen Lust machen konnten, dass sie sich mit dem Thema vielleicht in Zukunft ein bisschen auseinandersetzen möchten. Liebe Nathalie, dir bleibt das Schlusswort.
Ja, vielen Dank, liebe Sabrina, und auch dir, liebe Iliane. Ich höre euch ja persönlich auch schon jetzt seit 2 Jahren in dem Podcast und habe mich total über eure Einladung gefreut. Das ist mir wirklich eine große Ehre und Freude, mit euch beiden jetzt hier einen Podcast aufgenommen zu haben. Und ja, mein Schlusswort. Ich würde gern alle, die Lust und Freude haben, einladen, sich wirklich mit den Pflanzen noch ein bisschen zu beschäftigen. Und auch eben die Pflanzen, mit denen wir in der Aromatherapie, in der Aromapflege arbeiten, auch mal zu erforschen, was sie als Pflanze mitbringen und was sie uns da zeigen an Wirkqualitäten, die sie in sich tragen. Weil je besser wir die Pflanzen verstehen, desto besser können wir mit ihnen arbeiten. Egal, ne, ob das dann als ätherisches Öl ist, als Tee oder als Urtinktur. Das ist einfach ganz, ganz wunderbar, was man da. Und es hört nie auf. Es bleibt immer interessant und es wird im Gegenteil immer noch spannender, finde ich.
Tschüss, bis bald, sagt die Sabrina. Tschüss.